生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit Josef Vogel aus Berlin. Wir beide kennen uns schon sehr lange, aus Pariser Zeiten glaube ich sogar. Aber so richtig, so ernsthaft, wie wir das heute vorhaben, haben wir uns noch nicht unterhalten. Und das auch noch zu einem so erstaunlichen Buch.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Auf sowas kann ich natürlich jetzt nicht verweisen. Also gemeinsame Bekanntschaft in Paris und so weiter. Aber ich kann unseren Gast heute vorstellen zumindest. Und zwar Josef Vogel studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte in München und Paris. Promovierte in neuer deutscher Literatur 1990 und habilitierte sich 2001. Und seit 2006 ist er Professor für neuere deutsche Literatur und Kulturwissenschaften / Medien an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind eigentlich Poetologie des Wissens, also Verschränkung von Wissen und Literatur, Geschichte und Theorie des Wissens, Geschichte von Gefahr und dem Gefährlichen in der Neuzeit, Diskurs und Medientheorie, Literaturgeschichte im 18. bis zum 20. Jahrhundert. Er hat auch Großautoren schon übersetzt, einmal Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, und einmal Jean-François Lyotard, Der Widerstreit. Er ist außerdem Herausgeber einer Buchreihe, und zwar ist das im gleichen Verlag erschienen, das Buch, über das wir uns heute unterhalten. Da ist er Herausgeber des Diaphanes Verlags. Und das heutige Buch, um das es geht, ist 2015 bereits erschienen, hat 6 Kapitel, 300 Seiten. 50 Seiten davon sind Anhang, die auch notwendig sind, wobei der auch nicht großartig Anmerkungen in Form von Kommentaren oder so wäre, sondern also es ist ein sehr, sehr dicht geschriebenes Buch. Ich habe wirklich gekämpft damit, wie dicht das war. Ich bin auch nicht glücklich damit, weil es auch sehr elaboriert war, und ich glaube, ich muss ganz, ganz viele Verständnisfragen heute stellen, um überhaupt die ganzen Zusammenhänge nochmal auch für uns vielleicht insgesamt hier zu rekapitulieren. Also es ist ein Buch, was man langsam lesen muss, würde ich raten. Also jedenfalls für Unkundige der Wirtschaftswissenschaften. Seine Ausgangsthese ist, dass die Gegenüberstellung von Politik und Ökonomie dann nicht funktioniert, wenn man die gegenwärtige wirtschaftlichen Krisen und Politikverdrossenheit erklären will. Daher muss man sozusagen viel mehr die Wechselwirkung und die Verschränkung der Stabilisierung und Durchwobenheit und Durchdringung beider Bereiche mehr beachten. Und sozusagen dieser zunehmenden Verschränkung in der Geschichte, so habe ich jedenfalls das Buch verstanden, dieser These ist sozusagen dieses ganze Buch gewidmet. Also wegzukommen irgendwie von so einer Dichotomie, hier ist irgendwie die Politik, dort ist die Ökonomie, und die machen irgendwie mal was miteinander, und dann haben wir ein bisschen mehr dort den Fokus drauf und mal dort mehr. Vielmehr geht es darum, die Verschränkung, die Verstärkung oder vielmehr in der Verschränkung auch eine Verstärkung und Verbindung von beiden auszumachen. Also in der Wechselwirkung liegt sozusagen auch die Chance. Krise und Chance, wohlgemerkt. Gut, aber darüber können wir ja noch diskutieren.
Hoffentlich.
Ja. Mich würde interessieren, wie kommt ein Literaturwissenschaftler jetzt dazu, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, was ja doch irgendwie uns alle bewegt hat, aber wo keiner wirklich, selbst die Wirtschaftsweisen, immer irgendwie ganz merkwürdige Ratschläge und Thesen in die Welt hinausgaben.
Also Fragen nach guten Gründen sind immer bleiben meistens unbeantwortet, und deswegen werde ich auch keine richtige Antwort geben. Es gibt, glaube ich, hört man mich? Ist das in Ordnung? Ja. Okay, also solche Bücher schreibt man, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Das heißt also, wenn man akademisch nichts zu verlieren hat, wenn man wissenschaftlich nichts zu verlieren hat, wenn man keine Forschungsprojekte mehr zu verlieren hat. Das heißt also, wenn man in irgendeiner Weise eine akademische Karriere sozusagen für beendet erklärt. Sonst würde man das nicht tun. Sonst würde ich weiter über Kafka oder über Goethe schreiben etc. Und ich glaube, es ist ganz gut, innerlich, zu welchem Alter auch immer, mit einer abgeschlossenen Karriere oder Laufbahn oder wie man das immer nennt, umgehen zu können, weil das einen sehr, sehr erleichtert. Das heißt also, das Buch war Effekt oder Resultat einer großen Erleichterung.
Inwiefern? Also können Sie uns vielleicht irgendwie doch noch erklären, was Sie zu dieser Ausgangsthese erstmal bewogen hat? Das ist ja doch ein wissenschaftlicher Ansatz, der so noch nicht offenbar da war. Also Sie haben uns auch was zu sagen. Es hat nicht nur damit zu tun, dass Sie jetzt nichts mehr zu verlieren haben.
Nein, also zunächst mal ging es natürlich nur darum, Leser zu ärgern, wie es mir offenbar geglückt ist, in diesem Fall auch. Aber es gab zwei ernsthafte Auseinandersetzungen oder zwei ernsthafte, sehr ernsthafte Angelpunkte. Der eine Angelpunkt bestand ganz schlicht und einfach darin, die Geschichte oder die Entstehung oder die Emergenz oder das Herkommen der Finanzökonomie zu beobachten. Mir ging es also nicht um Ökonomie, mir ging es nicht um Politik, sondern es ging um das Finanzwesen und die Finanzökonomie. Dahinter steht eine ganz klare These, dass das Finanzwesen heute eine ganz wesentliche Regierungsmacht darstellt, die auf der einen Seite von den Politologen nicht wirklich in den Blick genommen wird, weil es für sie in die Ökonomie gehört und von den Ökonomen nicht richtig in den Blick genommen wird, weil die Ökonomen eigentlich keinen Machtbegriff kennen. Also das heißt, das Verhältnis von Regierungstechnik, Macht und Finanzwesen und deren Rolle in der heutigen Zeit war für mich einer der wesentlichen Ausgangspunkte. Dazu kommt der zweite, und das war der theoretische Ausgangspunkt, den Sie genannt haben. Ich glaube, dass in einer langen Geschichte des liberalen Denkens, seit dem 18. Jahrhundert, des liberalistischen Denkens, und zwar sowohl auf dem Gebiet der Ökonomie wie auf dem Gebiet der Politik, wie sogar der Rechtsliberalismus, dass dieses liberalistische Denken sehr stark von der vom Gegensatz oder von der Opposition zwischen dem Staat einerseits und den gesellschaftlichen Funktionssystemen, zum Beispiel der Ökonomie, andererseits ausgeht. Und dass diese Gegenüberstellung tatsächlich blinde Flecken erzeugt hat. Blinde Flecken, auch theoretisch blinde Flecken, und einer davon wäre eben auch die Beobachtung des Finanzsystems gewesen.
Ich habe ja auch eine Frage. Ich fand das Buch sehr unterhaltsam. Ich habe es mit Freude gelesen und war sehr überrascht, dass ich jetzt also eine Geschichte der Federal Reserve zum Beispiel lese und warum sie von einem Staat verklagt wurde. Das ist eine interessante Episode. Oder von der Bank of England. Das ist ja mehr oder weniger chronologisch angelegt. Also es bewegt sich aus den Zeiten des Absolutismus in die Gegenwart. Und die Lehman Brothers Krise ist sozusagen irgendwie ein Fokuspunkt oder auch ein Fragepunkt, von dem aus sich diese Geschichte entfaltet. Von den vielen Fragen, die ich jetzt habe, würde ich erstmal die eine vorziehen. Diese Banken, diese Reservebanken, diese Banksteuerinstitute, die diese merkwürdige Unabhängigkeit haben, die man irgendwie definieren muss und wo man sich eben nicht auf die Statuten verlassen kann, sondern wo man gucken muss, was tun sie, was machen sie. Also das ist ein durchgängiger Gesichtspunkt, in dem hier sozusagen Regierungshandeln, Machtansprüche und so weiter aufgelöst werden. Es wird in Tätigkeiten alles aufgelöst. Ja? Also das finde ich, deswegen habe ich das auch richtig unterhaltsam gefunden und spannend. Da tun dauernd Leute etwas und kriegen etwas nicht hin. Und also Fürsten wollen Kriege führen und haben kein Geld und dann müssen sie sich verschulden. Und dann fängt das an, sozusagen das Geld bei ihnen eine Rolle zu spielen. Sie machen sich abhängig und so weiter. Am Schluss geht es dann darum, auch um Sicherheitsdispositive. Also es werden ganz viele Dinge, die einem mehr oder weniger bekannt sind, in eine Geschichte eingebettet, die einem doch sehr viel mehr erklärt über, ja, jetzt was, über das Verhältnis der Finanzinstitutionen zu Regierungshandeln oder Regierungsmacht, wie du das jetzt gesagt hast. Sind diese Banken und ihre Regulierungsinstrumente, sind das Institutionen? Habe ich jetzt sozusagen aus Versehen eine spannende Geschichte von Institutionen gelesen, ohne mir dabei klar darüber geworden zu sein? Oder sind sie das nicht?
Also gut, um vielleicht deine Frage mit einem Hintergrund zu versehen, in der sie, vor dem sie richtig erstrahlen kann, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen noch und die Ausgangsszene beobachten, die für mich wichtig geworden ist in dem Buch. Und das ist zunächst meine vielleicht burlesque so formulierte These, dass bevor ewige Staatspersonen in Europa am Ende des Mittelalters entstanden, waren ewige Staatsschulden vorhanden. Das heißt also, der Zwang, Staaten zu verstetigen, mit einer bestimmten Verwaltungsstruktur auszustatten, auch mit souveränen Befugnissen, kam von einer dauernden Staatsschuld her, die meist natürlich auf Kriegszüge, Feldzüge, Heereskosten etc. zu führen war. Das heißt also, es gab zwei Gruppen, die Probleme miteinander hatten und sich auf eine Symbiose einigten. Das waren auf der einen Seite private Geldgeber, Gläubiger, dazu gehörten in der frühen Neuzeit Leute wie Fugger, die Sie alle kennen, die Habsburger beispielsweise finanziert haben, und auf der anderen Seite Souveräne, die, um ihre Projekte durchzuziehen, tatsächlich auf privates Kapital angewiesen waren. Jetzt muss man dazu wissen, dass dieses Verhältnis sehr unordentlich war lange Zeit. Das heißt also, Staaten oder Souveräne, wie zum Beispiel die Habsburger, haben nie ihr Geld zurückgezahlt. Die waren berühmt bis ins 17. 18. Jahrhundert für ihre Staatsbankrotte. Und umgekehrt waren natürlich die reichen Kaufleute nicht immer bereit zu zahlen, wenn es gerade nötig war, oder sie haben irrsinnig hohe Zinsen verlangt. Das heißt also, das war ein unordentliches Verhältnis, die frühneuzeitliche Staatsfinanzierung vor dem Hintergrund der dauernd anfallenden Staatsschulden. Vor diesem Hintergrund nun hat sich allmählich, und das beginnt im 16. Jahrhundert, also zunächst mal Franz der Erste in Frankreich, hat sich eine interessante Verwaltungsstruktur ergeben, die dieses unordentliche, improvisierte Verhältnis auf Dauer gestellt hat. Dazu gehörte auf der einen Seite, und das ist ganz wichtig, die Staatskasse, also eine einheitliche Staatskasse. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass der Prototyp des Beamten bis heute, nämlich auch der Prototyp von uns, eigentlich der Finanzbeamte war. Das ist der erste Repräsentant als Beamter des Staates gewesen. Also eine Staatskasse. Zweitens natürlich private Gläubiger, die diesen Staat kontinuierlich finanzieren, ohne permanent Angst haben zu müssen, dass ihr Eigentum konfisziert wird. Und dazu gehörte, um diese Gefahr auszuschließen, drittens ein Steuersystem. Und zwar meistens ein Steuersystem, das zum Beispiel indirekte Steuern, Wein, Fisch, Brot etc. erhob, sodass die Staatsgläubiger, die reichen Financiers, die ersten Nutznießer der allgemeinen Besteuerung von Bevölkerung geworden sind. So stellte sich ein System her. Aber das war immer noch nicht, wenn du so willst, noch immer nicht stabil genug. Und da, wenn ich die Geschichte erzählen darf, passiert eben eine Episode 1694, die eine große Zukunft eröffnen wird, in England, in London. Die Situation war die übliche. Der englische König war bankrott. Er hatte zu viele Kriege geführt, er führt zu viele Kriege und er wollte zu viele Kriege führen. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kam teuer zu stehen. Es wurden dann verschiedene Experimente zur Staatsfinanzierung durchgezogen, also zum Beispiel Lotterien ausgeschrieben. Es wurden aber in einer aberwitzigen Weise auch die Steuern erhöht. Zum Beispiel hatte der englische König Junggesellen- und Heiratssteuern erhoben. Er hat Geburts- und Todessteuern erhoben. Also das heißt, für jeden Schritt, den man macht, in welche Richtung auch immer, musste man Steuern bezahlen. Und es wurden Alchemisten an den Hof geholt, die aus welchen Materien auch immer tatsächlich Gold machen sollten. Das funktionierte nicht. Also kam ein englischer Kaufmann, und man darf nicht vergessen, dass ein schottischer Kaufmann, dass Schottland sozusagen der Kopf von England war in vielerlei Hinsicht. In der Aufklärung, auch in der ökonomischen Theorie und eben auch im Kaufmannswesen in einer gewissen Weise. Und dieser schottische Kaufmann hat einen sehr einfachen Vorschlag unterbreitet. Er sagte, wir sind jetzt ungefähr 1268 Staatsgläubiger. Wir schließen uns zu einer Gesellschaft zusammen. Wenn ihr uns die Steuern und Zölle vom Londoner Hafen für 8% überlasst, dann schießen wir dem Staat dauerhaft 1,2 Millionen Pfund vor, was eine riesige Summe war und eine sehr geringe Verzinsung. Das war die Geburtsstunde der Bank von England. Also eine Institution, die bis heute existiert und die gegründet wurde, um die Gefahren der Staatsfinanzierung einerseits und die Sorgen der Financiers andererseits miteinander in eine Symbiose zu verwandeln. das war zentral für den Aufstieg des British Empire und das war zentral und das ist ganz wichtig für die Entwicklung internationaler Finanzmärkte, weil Finanzmärkte zunächst, und auch das muss man wissen, nicht irgendwas gehandelt haben, sondern sie haben im Wesentlichen Staatsanleihen gehandelt. Das heißt also, ein internationales europäisches Finanzsystem, Finanzmärkte, ein dezentraler Finanzmarkt, ist durch den Handel mit Staatsanleihen entstanden. Deswegen die These von mir, mit Blick auf die Finanz macht eine Unterscheidung zwischen Staat einerseits und Ökonomie andererseits keinen Sinn, sondern es ist von vornherein eine Symbiose von staatlichen Autoritäten und privaten Investoren gewesen. Und das gilt in abgewandelter Weise bis heute.
Aber die auf Dauer gestellte Notlage, die sozusagen, also Notlage des Staates, die zur beiderseitigen Vorteil dann ausgenutzt wurde und ja dann auch zur Verstärkung der Symbiose geführt hat, die hat ja auch ein paar Stachel, die dann sich in der Folge dann oftmals nicht so gut auswirken. Also Sie haben geschrieben von, dass Rechtsregeln zum Teil dann gebrochen werden und dass auch eine Art von Handlungsspielräume dann auf der anderen Seite wiederum erschlossen werden. Also das ist ja irgendwie so eine Gemengelage, die beschreiben Sie die ganze Zeit. Halt, aber es hat ja auch immer Kosten, diese Symbiose. Welche sind das genauer und wie entstehen die?
Ja, Sie erinnern mich mit Ihrer Frage daran, dass ich die Frage von Ulrich noch gar nicht beantwortet habe, sondern ich habe nur eine Geschichte dazu erzählt. Aber vielleicht kann ich die ganz kurz versuchen zu beantworten. Ja, diese Symbiose, von der Sie jetzt auch gesprochen haben, also zwischen staatlichen Autoritäten, man könnte sogar sagen zwischen Staaten, also Großbritannien war ein starker Staat, ne, und privaten Financiers, sind vorübergehend in Institutionen geronnen. Und die Bank von England wäre eine vorübergehend geronnene Form dieser Symbiose. Also hat institutionellen Charakter, muss es aber nicht unbedingt haben. Da komme ich auch von dieser Institution zu Ihrer Frage. Es ist nämlich interessant zu sehen, das betrifft jetzt England, dass ausgerechnet die Demokratisierung Englands im 17. Jahrhundert mit der glorreichen Revolution oder mit der Bindung des Königs durch das Parlament, also was man King in Parliament nennt, dass diese Demokratisierung, das heißt die Entstehung von etwas, was man parlamentarischer oder repräsentativere Demokratie nennen könnte. Die Voraussetzung dafür war, dass eine Institution wie die Bank von England unabhängig wurde. Zum Beispiel hatte der König keinen Zutritt zu dieser Bank. Zum Beispiel konnte sich der König in die Entscheidungen nicht einmischen. Er durfte auch an den Verhandlungen nicht teilnehmen. Es ist also interessant, und das ist eine der Thesen, und das ist jetzt sozusagen auch mit den Kosten verbunden, dass die Demokratisierung westlicher Gesellschaften zu einer Instanz, Institution geführt haben, die quasi souverän operiert und der demokratischen Kontrolle entzogen ist. Und das war die Bank von England und Sie können diese Geschichte in unterschiedlichen Abstufungen, Abschattungen bis zur EZB heute verfolgen, die keine Regierung, keinem Parlament, keinem Exekutivorgan etc. Rechenschaftspflichtig ist.
Aber wie konnte das entstehen? Das würde mich nochmal interessieren. Also wie ist das vonstatten gegangen?
Es gibt einen ganz einfachen, das ist sozusagen eine Faustregel, das ist ein schwedischer Ökonom Anfang des 20. Jahrhunderts, Knut Wicksell, der gesagt hat, es geht darum, ich zitiere wörtlich, es geht darum, das Finanzwesen der zufälligen Majorität von Volksvertretungen zu entziehen. Und das heißt, es geht im Wesentlichen darum, Investorenschutz zu betreiben und eine Sache in den Griff zu bekommen, was sozusagen die Schlaflosigkeit jedes Politikers betrifft, und das heißt Kapitalflucht. Also Kapitalflucht ist seit der frühen Neuzeit das größte Drama für Staaten. Und deswegen hat man das Kapital mit bestimmten Garantien ausgestattet, die es Regierungen, und seien sie demokratisch gewählt, sozusagen hindern, mit dem Feuer der Kapitalflucht zu spielen. Also das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe, zum Beispiel unabhängige Zentralbanken einzuführen.
Also haben letztlich die Banken immer nur für sich gesorgt, könnte man das so zusammenfassen, und sozusagen die Staaten im Prinzip mehr oder weniger zu ihren Spielbällen, Marionetten und Handlangern gemacht? Kann man das so ganz primitiv sagen?
Nein. Also ich würde schon darauf bestehen, dass es ein bisschen komplizierter ist, aber dass es zunächst mal darum geht, und auch in dem Buch, die Kapitel, die sich auf die frühe Neuzeit beziehen, versuchen zu zeigen, wie verschiedene Faktoren ineinander wirken. Also zum Beispiel die Möglichkeit, politische Macht ökonomisch zu kapitalisieren und umgekehrt privates Kapital in politische Macht zu verwandeln. Ein wesentlicher Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, und ich hatte schon erwähnt, wie wichtig das Steuersystem in diesem Zusammenhang spielt. Und es lässt sich etwa sehr gut in der glorreichen Zeit der Niederlande, also im 17. Jahrhundert, erkennen, dass durch dieses, wie man so will, durch diese Symbiose von Kapital und Regierungen oder Staaten oder staatlichen Strukturen eine Lage geschaffen wurde, in der sehr viel Bevölkerungskreise integriert werden konnten. Zum Beispiel eben, und das ist ganz wichtig, eine kontinuierliche Besteuerung ist im Grunde ein emanzipatives Projekt. Vorher gab es personelle Verbindungen, Feudalverhältnisse etc. Als Steuerbürger bist du eine Nummer, aber gleichzeitig damit als Bürger identifiziert. Man konnte also die Leute gleichzeitig integrieren und hat sozusagen eine zivilrechtlich völlig neue Lage geschaffen. Auch das ist ganz wichtig. Wie wird eine Bevölkerung sozusagen durch ein staatlich finanzielles System durchdrungen und damit zum Gegenstand einer Verwaltung?
Ja, also man kriegt mit, dass er wunderbar erzählen kann, man könnte ihm stundenlang zuhören und deswegen finde ich das Buch auch durchaus spannend zu lesen und ich lerne sehr viel. Ich bin ein bisschen ohnmächtig angesichts von so viel wunderbar erzählter Gelehrsamkeit, weil ich die dumme Frage habe, was lerne ich denn daraus? Ja? Also ich lerne, verschiedene Dinge sind mir offensichtlich, zum Beispiel das, was wir unter Regierungshandeln und der Identifikation von Macht, mit, politischer Macht mit Regierung tun, das ist viel zu simpel. Ja? Diese Simplizität muss ich aufgeben, ich muss mich darüber instruieren lassen, dass eben die Verquickung, die Symbiose, wie du das genannt hast, von Regierungshandeln und Finanzpolitik immer schon da war, in unterschiedliche Aspekte hatte, zu unterschiedlichen Zeiten und auch unterschiedliche Auswirkungen. Ja? Und wenn du dann dahin kommst, das Steuersystem in seiner sozusagen durchgreifenden Allgemeinheit gut zu finden, unter gewissen Aspekten zu einer gewissen Zeit, ja, dann kann ich natürlich jetzt auch aus anderen Zusammenhängen ergänzen, dass es natürlich auch eine wunderbare Sache ist, dass das Urheberrecht durchgesetzt wurde. Ja? Wenn es nicht dann eben Verwertungsinteressen gäbe, die sich das dann schamlos sozusagen zu zu machen, dass der Staat solche Dinge schützt und wir dann in einer komplizierten Welt leben, wo wir bald nicht mehr wissen, was geistige Freiheit eigentlich ist. Ja? Also die Effekte dieser Symbiose, du hast einmal gesagt, man verhandelt dann eine Symbiose, das scheint mir ein bisschen paradox zu sein. Schilderst du jetzt Verhältnisse, die für dich selber erzählt werden müssen, du sagst immer, das ist wichtig zu wissen, die erzählt werden müssen, weil sie sozusagen in die Textur unseres politischen Körpers eingeflochten sind, wie eine Natur. Klärst du uns darüber auf, wie wir tatsächlich funktionieren, wie unser Blut fließt? Sagst du uns, da gab es eine Kette von sozusagen falsch instruierten Personen, die bestimmte Vereinbarungen getroffen haben, Banken gegründet haben und das sollte man rückgängig machen?
Wahrscheinlich beides, aber beides in bestimmten Prozentsätzen. Zunächst mal, tut mir leid, wenn ich da wieder mit einer Geschichte antworte, aber es lohnt sich, darauf auch den Fokus zu lenken, um zu wissen, was einen erregen kann. Also man schreibt also Zeug nicht, ohne irgendwo eine Resterregung zu verwalten. Und ich habe in dem Buch zu Beginn sehr ausführlich beschrieben, wie die Entscheidung zum Bankrott von Lehman Brothers zustande kam. Das war ja ein überaus dramatisches Wochenende, 13. bis 15. September 2008, wo klar war, also am Freitagabend, es geht den Bach runter mit Lehman und man nun versucht, diese Entscheidung in irgendeiner Weise zu begründen, für oder gegen. Und es finden hektische Telefonate, Treffen statt in Washington, in New York, Telefonate mit London, aber auch natürlich mit Berlin, auch mit der Deutschen Bank. Die unterschiedlichsten Akteure waren beteiligt, die Chefs der Zentralbanken, Finanzminister, aber eben große Investoren, Deutsche Bank, JP Morgan etc. Und irgendwann rutschte im Laufe des Sonntags dieses Entscheidungsgefüge. Ich sagte dazu, das hatte die Logik einer kleistischen Novelle, wo also Sturheiten, guter Wille, Blödigkeiten, falsche Einschätzungen der Lage etc. Plötzlich war Sonntagnacht, Montagmorgen die Entscheidung da, Lehman Brothers geht zu Ende und alle waren sicher, das würde keine Auswirkung haben, weil man krisenerprobt war. Und man weiß, was passiert ist, also nicht nur Liquiditätskrise, sondern Staatsschuldenkrise, damit Wirtschaftskrise, damit steigende Arbeitslosigkeit etc. Was also passiert ist, ist, dass sich einige Akteure zusammengetan haben und in völlig informeller Weise eine Entscheidung gefällt haben, für die es keine Verantwortlichkeit gibt. Am Schluss heißt es wirklich, wie am Ende der letzten Tage von Karl Kraus, ich habe es nicht gewollt. Und das behaupten die Leute bis heute noch. Dass es eigentlich zu verhindern gewesen wäre, dass niemand es gewollt hätte, dass es keinen Verantwortlichen gibt. Diese Situation, das heißt eine Entscheidung ohne Autor, ohne Form, ohne Institution, hat meine Neugierde erweckt und würde sagen, so funktioniert ein Teil der Entscheidungen, die uns unmittelbar betreffen. Also sozusagen Regierungseffekte erzeugen.
Hast du das bei Foucault gelernt?
Bei Foucault kann man einiges lernen. Und vor allem kann man bei Foucault lernen, auf eine vielleicht auch unlautere Weise die blinden Flecken anderer zu nutzen oder sowas, ne? Jemanden hinter dem Rücken zu schauen.
Genau, das ist, wollte ich jetzt auf diese geschichtsphilosophischen Metaphern, dass etwas hinter dem Rücken passiert, dass da etwas Unsichtbares vor sich geht. Diese Metaphern sind ja von den Philosophen auch immer benutzt worden, um zu beschreiben, dass es ein den Menschen unverfügbares Geschehen gibt. Das nennt man Geschichte, das nennt man irgendwie Entwicklung. Und man sich immer wieder fragt, und dazu ist dann manchmal eine ganze Philosophie mobilisiert worden, wie kann man denn dennoch diese Verhältnisse, die man nicht gemacht hat, so beschreiben, dass man wenigstens deren Veränderung anpacken könnte? Liegt das im Horizont deiner Arbeit, diese Idee?
Aber ja, und zwar in einer völlig undramatischen Weise zunächst einmal. Also das heißt, man kann, wenn ich das jetzt sozusagen arbeitsstrategisch beschreiben darf, ich konnte an die Fragen, die ich in dem Buch versucht habe, mir selbst plausibel zu machen, ohne Foucault nicht stellen. Umgekehrt konnte ich bestimmte Antworten, die ich versuchte in dem Buch zu geben, ohne Marx beispielsweise nicht zu finden. Ich habe also keinerlei Scheu gehabt, mich sowohl bei Marx wie bei Foucault zu bedienen, obwohl diese Verbindung tatsächlich in den 70er Jahren vielleicht noch undenkbar oder vielleicht sogar explosiv oder einfach schlicht ruinös oder unsinnig gewesen wäre. Das heißt also, das will ich jetzt nicht unterstreichen. Ich weiß nicht, wie ich das bescheiden formulieren soll. Ich würde nach wie vor behaupten, dass eine wie auch immer geartete, wie auch immer motivierte Kapitalismuskritik nicht zu Ende sein darf, schlichtweg. Und von diesem hybriden Gedanken aus habe ich dieses Buch versucht.
Ich möchte mal, nachdem wir die Theoriedebatte um Foucault hier nur angekratzt haben, aber ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen, nochmal zurückgreifen. Also jetzt erstmal können wir vielleicht nachher noch klären. Ja. Ich habe eine andere Frage einfach. Und zwar, wir haben vorhin darüber geredet, wie sozusagen die verschiedenen symbiotischen Entwicklungen, die Politik und Ökonomie miteinander eingegangen sind, zu verstärkten Ordnungen auch geführt haben. Und Sie stellen an einer Stelle des Buches auch die These auf, dass das auch etwas Theodizee, also etwas Rechtfertigendes, also Ökonomie Rechtfertigendes hat und dass dieses, Sie nennen es Eukozide, auch theologisch Beerbendes ist. Und mich würde jetzt interessieren, was soll das sein und wie kommt da die Theologie und mit in die Ökonomie hinein? Was hat das mit Vorsehung und dergleichen dann zu tun?
Also dann würde ich sagen, das Ende meiner Antwort kommt 3 Stunden später. Also Sie müssen sich vorbereiten. Aber ich versuche es wenigstens kurz zu skizzieren. Das eine Ende der Antwort auf Ihre Frage besteht darin oder besteht schlicht in der Frage, wo kommt es eigentlich her, dass Ökonomen, mit Ökonomen auch noch einige andere Individuen, nicht alle, aber einige andere, insbesondere auch Politiker, bis heute ein so hohes Marktvertrauen entwickelt haben, dass man immer mehr Kompetenzen an die Märkte weitergegeben haben. Also offenbar bergen die Märkte ein bestimmtes Versprechen, zum Beispiel ein moralisches Versprechen, sie erzeugen Verteilungsgerechtigkeit oder ein Zukunftsversprechen. Märkte erzeugen Sicherheit, Vorhersehbarkeit. Oder vielleicht sogar ein soziales Versprechen. Märkte erzeugen Ausgleichsprozesse. Woher kommt es? Und das andere Ende der Frage bestand eben darauf zu ziehen, wie das Marktdenken entstanden ist. Und ich habe versucht, in einem anderen Buch eben darzustellen, wie ältere Formen der Theodizee, also das heißt eines Denkens, das die Rationalität Gottes und seines Wirkens auf der Welt erklären kann, trotz all möglicher Katastrophen, Krankheitsfälle, Kriege etc. Etwa wie bei Leibniz beispielsweise. Und es lässt sich, das kann ich jetzt nicht im Detail zeigen, aber es lässt sich eben durchaus nachweisen, wie frühe Formen des Marktdenkens, also beispielsweise bei Adam Smith, Anleihen auf diese Form der Physikotheologie, auf diese Form der Theodizee nimmt und der Markt von vornherein als ein Ausgleichsprinzip, als ein irdisches Wirken Gottes, als ein rational irdisches Wirken Gottes eingesetzt wurde. Und das geht gewissermaßen bis heute. Märkte sorgen für Ausgleich, Märkte sorgen für Gleichmäßigkeit, Märkte sorgen für Providenz, für Vorhersehbarkeit etc.
Wenn das aber jetzt sozusagen, wenn der Markt jetzt der Souverän der Neuzeit ist, sozusagen das der Effekt ist der Neuzeit, dass sozusagen der Markt genau den letzten Gläubiger darstellt, wie Sie zum Schluss schreiben, wie kann man dann die Rolle des Staates oder der Regierung noch bemessen?
Also es ist, glaube ich, etwas kurvenreicher, als man das ausführlich jetzt darstellen kann. Aber zunächst mal, also um eine ganz konkrete Szene zu nehmen, Adam Smith und seine unsichtbare Hand als eine Urform des Marktes, die bis heute von den Ökonomen angebetet wird. Also es sollte eigentlich in jedem, in jeder ökonomischen Fakultät eine unsichtbare Hand als Statue sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Projekte hier habt, aber das ist, wäre das Monument, die unsichtbare Hand als Statue. Und sie zirkuliert wirklich durch alle möglichen, auch durch die Stochastik, durch die ökonomische Stochastik, durch die auch jüngsten sozusagen Verfahren zur Marktberechnung. Aber man darf nicht vergessen, dass für Adam Smith der Markt keine Realität war, sondern etwas, worauf die Realität hin programmiert werden muss. Damit war natürlich eine zweite Sache verbunden, nämlich dass der Markt zumindest im 18. Jahrhundert eine eminent emanzipatorische Dimension hatte. Das heißt, man löste sich von absolutistischen oder feudalen Abhängigkeiten. Der Markt war sozusagen der Ort, an dem sich die Zivilgesellschaft oder das, was man damals bürgerliche Gesellschaft nannte, ihre eigenen Gesetze gegeben hat. Das darf man nicht geringschätzen. Also war eine emanzipatorische sozusagen Geschichte. Nur nicht unbedingt bloß mit politischen, mit ökonomischen Motiven, sondern auch mit politischen Motiven verknüpft. Und Sie fragten jetzt nach der Souveränität des Marktes. Ich glaube, ich hatte vorher schon angedeutet, dass für uns alle der Markt immer noch, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es mögen oder nicht, immer noch mit Hoffnungen verbunden ist. Also dass Wettbewerb produktiv ist, dass Kompetition Ausgleich schafft etc. Ich glaube, der Markt ist bis heute insbesondere für Politiker attraktiv, weil er ein Motor zur Entsorgung politischer Verantwortlichkeiten darstellt. Das heißt also, ich muss keine Arbeitsmarktpolitik betreiben, sondern ich überantworte das den Märkten. Ich muss keine Geldpolitik betreiben, sondern ich überlasse es der Notenbank. Ich kann im Grunde selbst bestimmte sozialpolitische Fragestellungen den Märkten überlassen, wenn ich die Versicherungssysteme privatisiere. Also ist der Markt ein Ort der Übernahme politischer Verantwortlichkeiten, der sozusagen dauerhaft saubere Politikerhände produziert. machen könnte.
Könnte man dieses Buch vielleicht inszenieren? Also es gibt ja Theaterstücke, die immer wieder inszeniert werden und wo die Regisseure dann ganz unterschiedliche Akzente dann herausholen. Und könnte man dieses hier so als einen Krimi inszenieren, so im Sinne von Agatha Christie? Es treten sehr viele Leute auf, alle könnten sie Schurken sein. Tatsächlich sind es nur wenige, aber das ist zufällig so. In jeder Geschichte sozusagen, die du erzählst aus der Vergangenheit, gibt es ja dieses Szenario, dass Leute etwas tun und Verantwortung von sich weisen, sie irgendwie delegieren, weil es ein Netzwerk gibt, in dem sie selber so furchtbar frei gar nicht handeln können. Ja? Also dieses ist der überwältigende Eindruck dieser Geschichte, dass hier Verschlungenheiten, Verstrickungen, Engagements geschildert werden, die dieses, was man so einfach sagt, hinter dem Rücken als das Unerkennbare, wenigstens im Gewand einer Erzählung, ja, und das ist wirklich auch wunderbar gelungen, in einer Erzählung quasi sichtbar gemacht werden. Also es wird, wie auf der Couch gesagt, schließe die Augen, höre mir Josef Vogel zu und ich sage dir, was dich eigentlich fesselt oder was sozusagen die Komplexität deiner Welt ausmacht. Das Buch ist so geschrieben, dass es eine Reihe von Fußnoten gibt, an denen sehr viel gelehrsam, also wo aufblitzt, dass der Autor doch einiges gelesen hat. Die Geschichten sind aber schlank erzählt, ohne große Digressionen und Verweisungen und gelehrte sozusagen Anspielungen, sondern gehen im Grunde erzählen eine große Geschichte in kleine Abschnitte geteilt. Eigentlich ein sehr schöner Roman so. Und jetzt stelle ich mir eben vor, dass dieser Roman hat für mich keine moralische Wertung. Das wäre ja eben das, wenn ich ihn jetzt herabwürdige und als Krimi inszeniere. Könnte man das machen oder was würde man dann in dieser Inszenierung übersehen?
Man würde in dieser Inszenierung dummerweise den letzten Akt übersehen. Du hast es ja nahegelegt. Ne? Also das ist ein Stück, das so geschrieben ist, dass der letzte Akt aufgeschlagen wird, ohne gespielt werden zu können. Und ich befürchte, das ist jetzt nicht eine Methode, die nur ich anwende, sondern wenden eine ganze Reihe von Texten an, die sagen, den Reim auf den letzten Akt und auf den Ausgang sollen sich die Leser machen. Es gibt sozusagen nicht einen guten Abschluss oder einen schlechten Abschluss, der einen händereibenden Leser oder wie auch immer betrübten Leser oder glücklichen Leser hinterlässt, sondern bewussten offenes Ende. Und dieses offene Ende ist ganz dezidiert schlichtweg auch die Frage, wo setzt das politische Handeln in diesen Konstellationen ein?
Und das heißt, wer sind deine Leser? Also sind das Zeitgenossen? Beunruhigte Zeitgenossen?
Also ich hoffe, dass die Toten auch teilhaben. Nein, aber frag nochmal.
Nein, ganz im Ernst, wen stellst du dir als dein Publikum vor?
Also ich bin hier ganz zufrieden.
Ja, es ist auch eine fiese Frage. Ich könnte sie auch nicht beantworten. Ja. Wie steht dieses Buch Herr Professor, wie steht dieses Buch in der Folge Ihrer bisherigen Forschung?
Also, und worauf läuft es? Lass ich mich ernsthaft beantworten und du wirst vielleicht in dieser Hinsicht auch durchaus mitfühlen können. Es machte einen gewissen Spaß, als Literaturwissenschaftler Bücher zu schreiben, deren Leser für mich jenseits meiner Vorstellungskraft lag. Das heißt, einen Aufsatz über Kafka oder über Goethe oder über selbst Ernst Jünger. Diese Aufsätze haben, wie wir wissen, nach den Statistiken 0,5 Leser. Und zwar in der ganzen Lebenszeit des Autors. Und diese Leser kenne ich auch noch. Und da war es in irgendeiner Weise interessant, das Spiel zu machen. Vielleicht kriege ich erstens mehr als 0,5 und vielleicht sogar Leser, die ich nicht per Namen kenne und vielleicht Leser, deren Charakter mir selbstfremd sein könnte. Also deswegen würde ich sagen, ein unbestimmtes, also es ist ein für mich unklares, unbestimmtes Leserverhalten hingeschrieben.
Gab es denn Reaktionen, haben Leute geschrieben?
Du möchtest jetzt, ja, natürlich, also ich beantworte es ernst. Also für mich war es interessant, und das ist wirklich die ernste Antwort, dass mit den Büchern, die ich über Ökonomie geschrieben habe, ich deswegen einen seltsamen Erfolg hatte, weil ich von außen kam. Und das heißt, da gab es irgendwie eine Kollision, den Vorzug des Freakigen oder sowas. Das führte aber auch dazu, und das war für mich sehr interessant, dass ich so eine Art intellektuelles Interrail-Ticket bekam, wo ich durch die verschiedensten geistigen, intellektuellen Städte reisen konnte, die ich sonst nie angesteuert hätte. Ich hätte nie vor einem Bankvorstand einen Vortrag gehalten. Ich wäre nie vorher ins Wirtschaftsministerium von Gabriel gekommen, um dort mit Ökonomen zu diskutieren. Also selbst eine ökonomische Fakultät war mir vorher verschlossen. Das heißt also, ich konnte die Seltsamkeiten der intellektuellen Landschaft besichtigen und habe das schon auch in irgendeiner Weise genossen. Also natürlich auch einschließlich der damit verbundenen Risiken. Das heißt also, man geht nicht in eine Jugendherberge, ohne das Risiko einzugehen, Flöhe zu bekommen. Also auch das ist ja auf intellektuellem Gebiet möglich in irgendeiner Weise. Ne? Und
ja, während die beiden Herren trinken, möchte ich Sie auffordern, wir haben das gar nicht am Anfang erwähnt, aber Sie haben die Möglichkeit auch in diesem Kreis Fragen zu stellen. Wenn Sie jetzt mögen, wir würden dann langsam in die Fragerunde dann auch übergehen. Zuvor stelle ich aber noch eine Frage oder äußere mein Unbehagen an der Stelle, wo es jetzt nicht so um die Rahmengeschichten so ringsherum ging, sondern nochmal auf das Buch. Und zwar sind wir stehen geblieben an der Stelle, wo es darum ging, der Markt entlastet irgendwie die Politik und das blieb dann einfach so im Raum stehen. Also es war für mich zu positiv. Also so darf es nicht enden. Ja, das hat natürlich auch Kosten halt. Ne? Also auch wieder da die Kostenfrage. Das kann ja nicht das letzte Wort sein, dass wir sozusagen dem Markt alle Entscheidungsbefugnisse jetzt geben und die Politik sich in den Lehnstuhl setzt und sagt, nein, das entscheidet ja sowieso der Markt. Also diese neoliberalistische, höchstliberalistische Anschauung, also die gefällt mir nicht.
Aber ist nicht meine. Ich versuchte zu beschreiben, was passiert. Aber Sie können vielleicht noch einige Schritte weitergehen. Jede Entwicklung erzeugt auch Gegenkräfte und wir könnten uns jetzt auch nochmal über die möglichen Gegenkräfte verständigen, die sich hier und dort regen. Es gibt eine jüngste Tendenz und sowas steht auch nicht mehr in dem Buch und damit beschäftigen sich durchaus auch Philosophen, Politologen, sogar Ökonomen. Es gibt eine jüngste Entwicklung in der Ökonomie, die vielleicht noch dramatischer ist als das, was ich vorher beschrieben habe. Das heißt, dass der Markt sozusagen eine Legitimationsinstanz für faule Politiker ist. Es gibt eine dramatische Entwicklung. Ökonomen sprechen inzwischen, dass tatsächlich Märkte, insbesondere Finanzmärkte, Gefängnisse für die Politik oder Gefängnisse für Staaten, auch für Volkswirtschaften darstellen. Aber es ist, glaube ich, passiert noch was Drastischeres. Es findet im Augenblick eine, und das ist die letzte Wendung des gegenwärtigen Kapitalismus, der hat mit der Finanzindustrie einerseits zu tun und andererseits natürlich der jüngsten Informationstechnologie. Es findet im Augenblick eine Entwicklung statt, in der die jüngste Reproduktion des Kapitals sich konsequent unabhängig macht von zwei belastenden Faktoren, nämlich auf der einen Seite der Arbeitskraft und auf der anderen Seite von dem, was man Fixkapital nennt. Das heißt also, hohe Renditen können heute nur noch unter der Bedingung eingefahren werden, dass man sich um das Wohl der Arbeitskraft nicht mehr sorgen muss und zweitens sich vom Fixkapital weitgehend löst. Und das sind die jüngsten Formen der Sharing Economy, das ist Informationstechnologie, das sind die neueren Entwicklungen wie beispielsweise Airbnb oder Uber. Sie dürfen nicht vergessen, Uber hat 1500 Mitarbeiter und ist im Börsenwert doppelt so teuer wie BMW. Und zwar nur deswegen, weil BMW noch Industrieanlagen pflegen muss. Da gibt es noch feste Belegschaften, da gibt es noch Verschleiß. Also die jüngste Verbindung zwischen einer bestimmten Informationstechnologie einerseits und einer der Kapitalindustrie andererseits besteht da in der Frage, wie kann ich mich von den letzten Verschleißformen des festen Kapitals, sei es in Kapital der Arbeitskraft und die Investitionen, die dort nötig sind, oder in Maschinen, Industrieanlagen etc., wie kann ich mich davon befreien? Und damit werden Renditen erzeugt, und das ist der entscheidende Punkt, die von dem Rest der Wirtschaft aber in irgendeiner Weise erarbeitet werden müssen. Das geschieht dann eher in Bangladesch oder in Indien oder weiß Gott was. Natürlich muss Wachstum, natürlich muss die Verzinsung des Kapitals irgendwo erwirtschaftet werden. Aber diese Art der Wirtschaft, diese Symbiose von Informationstechnologie und Finanzwesen darstellt, die kann sich in einem großen Teil von den älteren konservativen Verpflichtungen lösen. Und das finde ich die dramatischste Entwicklung im Augenblick.
Düster genug.
Ja, vielen Dank. Sehr unterhaltsam. Was ich mich frage, für die Aufmerksamkeit, die Sie ja erzeugen konnten, scheint es mir doch, wenn Sie daraus keine Handlung ableiten oder keine Direktive vielleicht formulieren wollen, vielleicht auch eine vergebene Chance. Wenn Sie nicht sagen, was Sie sich vorstellen, wie man diese Situation, Situationen, die Sie beschreiben, ändern oder verbessern kann?
Nein, ich würde mich jetzt da nicht künstlich paralysieren wollen. Aber vielleicht, persönliche Bemerkung, ich wurde einmal in meinem Leben für ein halbes Jahr zu einem Klassensprecher gewählt und weiß, dass ich für politische Aufgaben nicht tauge. Das ist also, dieses Fach ist mir verschlossen. Das Zweite aber, es gibt natürlich, wir können tatsächlich Ansatzpunkte aufzählen, wo es lohnt, sich unmittelbar auch praktisch zu äußern. Ich würde sagen, Steuerpolitik ist eines der interessantesten, vielleicht sogar philosophischsten Projekte, die man sich vorstellen kann, weil da über Geschicke von Gesellschaften entschieden wird. Also Engagement in der Steuerpolitik. Zweiter Punkt. Natürlich beteilige ich mich auch in irgendeiner Weise im Augenblick eher passiv bei dem, was Varoufakis, aber auch Žižek mit ins Leben gerufen haben, nämlich diese Vereinigung Diem, wo es darum geht, europaweit in irgendeiner Weise Leute zu versammeln, die sich gegen Nationalstaatlichkeit einerseits, aber insbesondere auch gegenüber eine bestimmte finanzökonomische Vorherrschaft Europas wendet. Es gibt nächste Kleinigkeit, es gibt eine ganze Reihe von Überlegungen, wie man beispielsweise die Politik der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank verändern könnte. Auch das ist ein Ansatzpunkt. Aber vielleicht eine letzte Bemerkung dazu. Ich habe den Eindruck nach wie vor, dass Deutschland für all diese Projekte ein schlechter Standort ist, weil die Indolenz sehr hoch ist. Also durch eine geringe Arbeitslosigkeit, durch sozialstaatliche Reste oder sowas. Ich würde sagen, das würde bis heute für mich so gelten, dass wichtige politische Impulse von den Peripherien ausgeht, nämlich dort, wo der Notstand tatsächlich auch intensiv ist.
Andere Wortmeldung?
Ich habe eine etwas unhöfliche Frage. Dieser Ausflug in die Ökonomie, dem geht ja voraus auch Ihr Essay, ne, Die Flucht des Kapitals.
Gespenst des Kapitals.
Ja, genau, pardon. Und jetzt haben Sie beide Werke veröffentlicht. Was sind Sie jetzt? Sind Sie noch Literaturwissenschaftler? Oder sind Sie jetzt Ökonom oder sind Sie jetzt ein Nichts?
Also wenn Sie mir die Option dann geben, dann kreuze ich das Letzte an. Scheint mir die beste Option jedenfalls zu sein. Also wie heißt es? Wie geht das mit der, ist der Mittelweg der Tod? Wie geht das?
Okay.
In Gefahr und größter Not ist der Mittelweg der Tod. Und das heißt also, Gefahr ist Literaturwissenschaft, höchste Not ist Ökonomie, also deswegen nicht.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für diesen Vortrag. Ich habe eine Frage, eine Nachfrage, weil mir etwas noch nicht ganz klar geworden ist. Es kam immer öfter vor, allerdings konnte ich es noch nicht ganz fassen. Es geht nochmal um die historische Genese dessen, was Sie jetzt angebracht haben heute Abend. Und zwar, wenn ich das richtig verstehen habe, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen ist es vielleicht so, dass die Antwort direkt dort auf den ersten Seiten steht, dann können Sie es nochmal explizieren. Sie haben jetzt historisch gesagt, es gab da so eine Art Zäsur, so eine Art neuralgischen Punkt, wo die Fürsten oder andere Staatsoberhäupter nicht mehr in ihrem eigenen Kraftfeld weiterwerkeln konnten, sondern plötzlich für Kriege, für politische Projekte sich in ein anderes Kraftfeld begeben mussten und da eben quasi ganz banal sich Geld leihen mussten. Und da habe ich noch die Nachfrage, warum? Was ist da passiert, dass sie eben nicht mehr beispielsweise Untertanen dem Bankier weiter zwingen konnten, das Geld abzugeben? Können wir vielleicht tatsächlich so krass formulieren, dass die Demokratisierung, das heißt die stärkere Verfügung über das eigene Eigentum, uns von einem uns geschichtlich von einem Souverän zu einem anderen eher nur hinübergeschoben hat. Ist das sozusagen ein Punkt, den Sie machen? Oder was ist dieser, wo liegen da die Kräfteverhältnisse, was hat sich da verändert, dass an einem geschichtlichen Punkt, wie Sie es wohl beschreiben, sich da etwas so stark verändert hat, dass eben tatsächlich dann Bankiers und weitere finanzielle Akteure diese Rolle einnehmen konnten? Das habe ich noch nicht ganz heraushören können.
Also zunächst mal gilt die Regel, dass es für all diese Dinge keinen einzigen Grund oder keinen allein Grund gibt. Es gibt verschiedene Gründe. Also es ist schon überraschend zu sehen, dass es so etwas wie Staatsschuld in der Antike nicht gab. Selbst im Mittelalter war das eigentlich nicht gängig. Aus den verschiedensten Gründen, also zum Teil aus religiösen Gründen, weil es auch keine Kreditvergabe durch das Wucherverbot beispielsweise gab. Also man musste komplizierte Konstruktionen erfinden, um etwas Kreditähnliches zu bekommen, bis in die frühe Neuzeit. Also es war, ich glaube, es kommen verschiedene Dinge zusammen, aber ich kann das jetzt nur andeuten, um sozusagen so einen Motivationszusammenhang zu erklären. Das sind natürlich technische Neuerungen, die teuer werden, wie zum Beispiel Flotten. Also wenn man anfängt, tatsächlich von Italien aus oder von Portugal aus in die neue Welt zu fahren, dann müssen diese Dinge irgendwie finanziert werden. Anderer Faktor, stehende Heere. Also wenn man sich darauf einstellt, nicht nur hier ein Scharmützel und dort ein Scharmützel, sondern einen starken Staat mit stehenden Heeren zu basteln, dann kosten die Geld. Also ein weiterer Grund, sozusagen andere bestimmte Finanzierungsquellen aufzutun. Das war beispielsweise der Fall eben mit den Habsburger Kaisern in Spanien so. Ein stehendes Heer zu finanzieren, dafür brauchte man reiche Kaufleute, die permanent Geld vorschießen mussten und so fort. Also ich glaube, es sind technische Neuerungen, es sind infrastrukturelle Erneuerungen und ganz wichtig, also für den modernen Staat, es sind insbesondere militärische Neuerungen gewesen. Also man kann sagen, in letzter Konsequenz mobilisieren sich moderne Staaten durch Heere und durch Kredite. Das sind die beiden Mächte in der frühen Neuzeit gewesen.
Das Buch über den Krieg hatte Foucault ja leider nie geschrieben. Jetzt haben wir wenigstens eins über die Finanzpolitik. Also die vorige Option, da anzukreuzen, ob man Literaturwissenschaftler oder etwas anderes sei, würde ich die Liste erweitern und auch vorschlagen, dass du dann ankreuzt, dass du einfach schlicht Philosoph bist. Das sollte immer noch ein Titel sein für Leute, die man nicht richtig einordnen kann und die auf gute Weise unsere Begriffe so ins Fragliche hineinbringen, dass man tatsächlich anfängt zu denken. Ja? Und das passiert dann mit dem Buch. Aber wir haben ja.
Gibt es noch Wein eigentlich?
Der muss gekauft werden, das machen wir gleich.
Okay.
Soll ich warten, weil Wein geht immer vor natürlich.
Nein.
Ich würde gerne den Kommentar aufgreifen, dass Sie sagen, dass Sie eher davon ausgehen, dass Erneuerungsbewegungen von der Peripherie ausgehen. Ja. Also Sie haben Griechenland genannt, da kann man natürlich Syriza anführen, man könnte vielleicht in Spanien Podemos anführen. Aber, das wäre dann der Kommentar, der zu einer Frage überführt, in Griechenland ist die Goldene Morgenröte als große Nazi-Partei relativ stark geworden. Wenn Sie sich Italien anschauen, ein Land, das auch sehr stark von Krisenphänomenen tangiert ist, ist eher die Fünf-Sterne-Bewegung, die auch jetzt nicht gerade ein emanzipatorisches Potenzial hat. Genauso, wenn man sich anschaut, wer formuliert momentan in der politischen Arena eine Kritik am Finanzkapital oder an den Finanzmärkten und einer Zurückdrängung des Einflusses von Nationalstaaten, dann kommt das nicht ausschließlich jetzt aus aus einer emanzipatorisch linken Ecke. Wenn Sie sich, es gibt im AfD-Umfeld genauso Positionen, es gibt selbst bei Leuten, die ich schätze, wie jetzt Wolfgang Streeck, so eine Tendenz zurück zum Nationalstaat mit einer stark antieuropäischen, mit einem stark antieuropäischen Einschlag. Das haben Sie ja sehr deutlich gemacht, das ist nicht das, was Sie wollen. Sie suchen irgendwie nach einer emanzipatorischen Lösung jenseits des Nationalstaates. Und da würde ich gerne noch mal gerne genauer hören, weil ich stimme der Position voll zu und bin so etwas verzweifelt angesichts der politischen Lage, wenn Sie sich anschauen, die Gewerkschaften sind in der Krise, die sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien europaweit sind in desaströsen Auflösungserscheinungen. Also wenn Sie jetzt skizzieren müssten, was ein emanzipatorisches Projekt sein könnte, perspektivisch in den nächsten Jahren. Wie würden Sie das machen?
Sie verlangen sehr viel von mir. Deswegen habe ich auch dieses zweite Glas bestellt. Aber zunächst mal lassen Sie mich etwas defensiv antworten. Es lohnt sich schon, zunächst mal diagnostische Aktivitäten zu schärfen. Und da würde ich, und ich gebe Ihnen in all Ihren punktuellen, spotlightartigen Beobachtungen recht. Also dass sozusagen das politische Feld sehr unübersichtlich geworden ist in der Haltung zu bestimmten Entwicklungen dessen, was man immer noch Kapitalismus nennt. Eine Sache, glaube ich, ist für uns in der letzten Zeit flagrant geworden, nämlich dass das scheinbare Bündnis zwischen westlichen Demokratien einerseits und Kapitalismus andererseits ephemer war. Dieses Bündnis hat sich seit geraumer Zeit aufgelöst. Das heißt also, der Kapitalismus stärkt nicht demokratische Strukturen und umgekehrt beliefern Demokratien nicht mehr selbstverständlich kapitalistische Interessen. Streeck hat das auch den Wohlfahrtsstaat-Kompromiss genannt. Der ist seit den 90er Jahren galoppierend in Auflösung begriffen. Ich glaube, das muss man zunächst mal konstatieren. Also das heißt, dass repräsentative Demokratien und der Kapitalismus, in welcher Form auch immer, zusammengehören, ist Vergangenheit. Das erzeugt neue politische Chimären, die wir noch nicht wirklich erkennen können. Also wir wissen noch nicht, was Trumpismus ist. Also was ist das eigentlich für eine politische Organisation? Denken Sie an die hohe Konjunktur, die heute der Begriff des Populismus beispielsweise hat. Das ist so ein typischer Ratlos-Begriff, der darauf hinweist, dass irgendwas Neues geschieht, was aber noch keine klare politische Form angenommen hat. Es gibt nun in dieser intellektuell überaus interessanten und euphorischen Situation, politisch überaus deprimierenden Situation, zunächst mal vielleicht einen Imperativ, dass Kapitalismuskritik in ihrer ganzen Geschichte nie immer bloß von links kam. Es gab radikal rechte Kapitalismuskritik. Es gab einen antikapitalistischen Antisemitismus beispielsweise und so fort. Das heißt also, man weiß nun inzwischen, dass man sich mit der Kritik an der Logik des Kapitals nicht selbstverständlich in einem guten politischen Fahrwasser befindet. Das muss man in irgendeiner Weise konzidieren. Was daraus folgt, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Ich glaube nur, dass dass lange Zeit eine politische Anästhesie gewirkt hat, die aus dieser Verwandtschaft oder Pseudoverwandtschaft von Demokratie und Kapitalismus hervorgegangen ist, sodass man sich darum nicht kümmern brauchte. Die SPD brauchte sich nicht um Kapitalismuskritik kümmern, weil sie die soziale Marktwirtschaft hatte. Die Situation ist vorbei oder die Zeiten sind vorbei und deswegen ist, glaube ich, irgendwie eine neue, auch intellektuelle Lage entstanden. Das ist jetzt keine Antwort, aber ich...
Ja, auch ich möchte Ihnen für Ihren Vortrag danken und lassen Sie sich schmecken. Ich sehe gerade vier interessante Entwicklungen. Zum einen aus dem System heraus, dass es auf Staatsanleihen teilweise negative Zinsen gibt. Also man bekommt quasi Geld dafür, dass man der Staat bekommt Geld dafür, dass er Staatsanleihen ausgibt. Das finde ich höchst interessant aus diesem System heraus. Das zweite ist, ich kann nicht ganz einordnen, wie Bitcoins zu verorten sind, die sich ja teilweise dem total entziehen. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch Entwicklungen, die sich ein bisschen von der großen Finanzökonomie wegbewegen, zum Beispiel Alternativwährungen, Regionalwährungen, teilweise auch sektorielle Währungen, Umweltwährungen, Zeitwährungen und auch die Umgehung von Geld insgesamt, beispielsweise solidarische Tauschringe in Griechenland in Antwort auf die Krise. Können Sie diese vier Phänomene in irgendeiner Form einordnen oder gar Ursachen dafür benennen?
Ich habe drei gezählt, aber gut, vielleicht sind es vier. Aber der Reihe nach.
Okay.
Ja. Also das erste, zunächst mal zu diesem billigen Geld. Das ist tatsächlich eine Katastrophe, und zwar, weil es ein politisches Dilemma vorführt. Das billige Geld kommt ja nicht von ungefähr auf die Welt, sondern es kommt dadurch auf die Welt, dass verzweifelt versucht wird, in den Vereinigten Staaten, inzwischen weniger, aber insbesondere durch die EZB, durch die Erzeugung von Inflation Wirtschaftswachstum zu generieren. Dadurch entsteht so etwas wie ein politökonomisches Double Bind, das darin besteht, dass man mit billigem Geld, und das ist die herrschende Lehre, Wirtschaftswachstum, das heißt Investitionen, fördert, gleichzeitig damit, und das sehen wir heute im Augenblick, die nächste Finanzkrise herbeifinanziert. Durch steigende Aktienpreise und steigende Immobilienpreise insbesondere. Dorthin geht das Geld im Wesentlichen. Also es wäre die Antwort auf die erste Frage, mit diesem billigen Geld wird im Versuch, Wirtschaftswachstum zu generieren, gleichzeitig der nächste Finanzcrash mitfinanziert. Zweitens Bitcoins. Bitcoin ist, glaube ich, ein Irrtum, weil es erstens davon ausgeht, dass Geld ein Zahlungsmittel sei. Ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist ein Kreditmittel. Und zweitens, dass Geld privatisierbar wäre, wie es auch Friedrich Hayek oder sowas erwartet hat. Deswegen konnte Bitcoin nicht funktionieren und ist bisher auch sehr schnell zum Gegenstand höchst spekulativer Geschäfte geworden. Drittens, alternative Währungen. Also ich kenne die Spreeblüte in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie die mal in der Hand gehabt haben. Es sieht nett aus, aber es schließt wenige Einzelhandelsgeschäfte zusammen. Und es wird den Kapitalismus nicht verändern. Das kann man guten Gewissens behaupten. Es hat aber eine ganz wichtige Funktion in Krisensituationen. Also nehmen Sie beispielsweise die gegenwärtigen Krisen in Südamerika, insbesondere in Brasilien. Brasilien hat ein interessantes Währungsrecht, das nämlich die Möglichkeit eröffnet, in Krisensituationen lokale Währungen einzuführen, um Inflation zu bekämpfen. Und das geschieht dort zum Beispiel. In solchen Situationen, glaube ich, machen lokale Währungen tatsächlich Sinn. Und die vierte Frage, glaube ich, war tatsächlich also eine sozusagen Subsistenzwirtschaft ohne Geld. Ich befürchte, auch das kann ein interessantes Lebensprojekt sein, aber eben tatsächlich keine Opposition zum Kapitalismus.
Ja, ich würde gerne nochmal die Frage aufgreifen von vorhin, also was tun angesichts dieser Lage, und eine Möglichkeit da anzuknüpfen oder diese Frage aufzuwerfen wäre ja vielleicht mit Blick auf die Machtfrage. Also ihr hattet vorher diskutiert Marx, Foucault sozusagen in dem Kontext. Da könnte man ja vielleicht mit Blick auf Macht sehr einfach sagen, da gibt es sozusagen irgendwelche Kapitalisten, es gibt irgendwelche Leute, die leiden unter der Macht, die sozusagen dort akkumuliert ist, und es gibt also offensichtlich irgendwelche Unterdrückten, das wäre so eine Art Machtphänomen. Das heißt, eine politische Aktion könnte dann eben sein, sich mit den Unterdrückten zum Beispiel zu verbinden und dort irgendwie eine Emanzipation irgendwie loszutreten. Jetzt mit Blick auf Foucault gesprochen, gibt es ja noch andere Machtformen. Also da gibt es zum Beispiel diese Idee von der Disziplinierung oder auch von der Normalisierung. Das heißt, dort wären Verlierer, also Machtverlierer wären solche, die zur Normalisierung gezwungen werden oder die dort bestimmten Verfahren unterworfen werden, denen sie sich vielleicht gar nicht so gerne fügen. Und das heißt, eine Widerstandsposition wäre eine, die sich sozusagen hier verbündet und eben versucht, diese Macht einerseits zu erkennen, andererseits Gegenstrategien zu entwickeln. Jetzt hast du gesagt, dass gewissermaßen diese übliche Unterscheidung zwischen politischer Macht und ökonomischer Macht vielleicht gar nicht das Machtphänomen trifft, dem wir heute so unterworfen sind. Also in dem Buch ist ja zum Beispiel auch die Rede von dieser senioralen Macht. Das heißt, es wäre ja ein Machttyp, der irgendwie neuartig funktioniert, weil er irgendwie aus dieser Symbiose des politischen und ökonomischen heraus generiert wird. Die Frage wäre dann, wer ist jetzt hier eigentlich der Verlierer? Also wer leidet unter dieser Macht Und gibt es sowas wie eine Widerstandsstrategie sozusagen, die Leute praktizieren, die unter dieser Macht leiden? Also es klingt ein bisschen so nach Arm und Reich zum Beispiel. Ne? Also es gibt Armut offensichtlich und Reichtum. Man spricht immer von der Schere, die immer weiter aufgeht. Wäre das eine Antwort auf diese Frage? Also dass man quasi so Strategien entwickelt, diese Schere eben zu bekämpfen, also dieses Aufgehen der Schere. Und welche wären das?
Ja, es gibt ja so eine Art intellektuelle Burleske, die darin besteht, und ich glaube, wir alle sind nicht frei davon, dieser Burleske auf dem Leim zu gehen, die darin besteht, dass man Leute identifiziert, die an der Macht leiden sollen, aber sie es nicht tun. Das haben wir in Deutschland auch. Also man wünscht sich, sie würden unter bestimmten, auch vehementen Exekutionsformen der Macht leiden, aber sie sind glücklich. Was macht man? Da hilft keine Analyse, da hilft keine Aufklärung, da hilft eigentlich bestenfalls eine Komödie dazu. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das glaube ich, ist für die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre entscheidend gewesen, die Entdeckung neuer Regime, und das begann, das erzähle ich nichts Neues, unter Thatcher, und das begann unter Reagan, die feststellten, dass der gegenwärtige Kapitalismus sehr viel mehr Elend erträgt, als man vorher dachte. Die Nachkriegszeit war davon bestimmt, dass man Sozialprogramme braucht, um das Überleben des Kapitalismus zu sichern. Dass man Sozialversicherungen braucht, um Konflikte zu minimieren. Plötzlich entdeckte man, das geht auch anders. Margaret Thatcher hat diesen wunderbaren Begriff, nicht sie, sondern einer ihrer Staatssekretäre, den wunderbaren Begriff geprägt, das Managed Decline. Wir können Liverpool, Manchester etc. Zugrunde richten, und es wird dem Land nicht wirklich schaden. Es wird der politischen Klasse nicht schaden, und es wird vor allem auch dem Bruttosozialprodukt nicht schaden, weil die Finanzökonomie das längst kompensieren kann. Stattdessen werden Elendsmargen in anderen Ländern sozusagen erhöht. Das wäre der zweite Teil der Antwort. Das heißt also, es gibt eine sozusagen ökonomische Pornografie, in der das von diesen, also Industrieländern erzeugte Elend an die Randbezirke verlegt hat. Da gibt es auch Widerstände. Also es gibt in Bangladesch Widerstände, es gibt in Indien Widerstände etc. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, der schwierigste im Augenblick, über den man nachdenken sollte, dass die ökonomischen und politischen Entwicklungen in den letzten 20, 30 Jahren eine Sache ins Visier genommen haben, die, glaube ich, dramatisch ist für die Organisation von Opposition, nämlich die Zerschlagung von Solidarmilieus. Das heißt also, sowas, selbst sowas wie ein alter Arbeitsbegriff war gleichzeitig das Zentrum, Gravitationszentrum für die Organisation von Solidarität. Sowas wie eine Sozialversicherung, und sei es eine gesetzliche Versicherung, war ein Gravitationszentrum für die Organisation von Solidarität. Aber durch die Privatisierung genau dieser Dinge, durch die Umstellung auf das, was man unternehmerisches Selbst nennt, etc., ist die Arbeitstätigkeit selbst, also das heißt eine irgendwie produktive Tätigkeit, strukturell entsolidarisiert worden. Und an dieser Stelle, muss ich gestehen, weiß ich auch nicht weiter. Aber da gibt es eine Logik, scheint mir.
Eine Frage zur Macht. Es dreht sich ja relativ oft um die Frage nach Macht und deren Ausübung. Macht, die man nicht wahrnimmt, ist das überhaupt noch Macht? Also das ist der Grundgedanke zu zwei Fragen, die ich miteinander verknüpfen würde. Sie haben gesagt, dass die Politik sich ihrer Verantwortung und damit der eigenen Machtausübung entledigt, indem sie die sogenannten regularischen Kräfte des Marktes für sich nutzt. Es gibt ja noch einen, der regularisch eingreift, das ist der EuGH, der ja dann politische Wirklichkeit schafft. Da ist dann die Frage, einmal, wo sehen Sie überhaupt noch die gestalterische Kraft der Politik, wenn sie nicht vorhat, diese Macht auszuüben? Und die zweite Frage, die daran sich verknüpft, ist Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit und die gesellschaftlichen Folgen daraus. eigentlich nur die Auswirkungen von Politikern, die keine Entscheidung übernehmen wollen und damit auch keine Verantwortung übernehmen möchten. Ist das jetzt wirklich mal die Folge von allglatten Typen, deren eigene Beliebtheitsskala wichtig ist, aber nicht mehr deren eigene Ausübung von Macht und gestalterischer Kraft der Wirklichkeit? Ja.
Nein, ich würde beides mal Nein sagen. Das Erste ist, die Politik hat ein hohes Maß an Gestaltungskraft. Nur eben in Konstellationen, in denen sie gewissermaßen außerhalb des bisherigen Institutionengeflechts operiert. Nehmen Sie ein Beispiel. Also das wahrscheinlich interessanteste Beispiel ist die sogenannte Eurogruppe. Die Eurogruppe bestimmt weitgehend, welche Politik in Europa, in Griechenland, in Portugal, in Spanien gemacht wird. Und die Eurogruppe besteht aus den Finanzministern. Es ist der Chef der EZB mit dabei und es ist, glaube ich, auch noch ein IWF-Mensch mit dabei. Aber es sind sozusagen Regierungsvertreter und Vertreter der Finanzökonomie, die in dieser Eurogruppe enthalten sind. Diese Eurogruppe hat alle wesentlichen Entscheidungen, die die Politik in Griechenland, also Steuerreformen, Arbeitsmarktreformen etc. durchgesetzt. Und das Interessante ist, diese Eurogruppe hat keine Adresse. Die finden Sie in keinem Adressbuch. Die hat nicht mehr, nicht mal einen institutionellen Charakter, ist ein völlig informelles Gremium, das Sie nicht anrufen können, weil es kein Sekretariat gibt, das Sie nicht besuchen können, weil es keinen Raum gibt und das Sie auch nicht belangen können, weil es keine Institution ist. Da hat die Politik eine eminente Gestaltungsmacht. Also deswegen würde ich sagen, es gibt eminente Gestaltungsmacht, aber die liegt in diesen informellen Konstellationen. Zweitens, Politikverdrossenheit. Ich glaube, dass die Politikverdrossenheit, die man so nennt, ein hohes Maß an politischen Realismus spiegelt, weil nämlich heute Partizipation, also wenn man sozusagen demokratische Politik durch das Maß an Partizipation definiert, in irgendeiner Weise Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen, an der Repräsentation von Interessen etc., die Leute feststellen, ohne ökonomische Partizipation macht das keinen Sinn. Und wenn nach der letzten Statistik, und das ist interessant, auf eine interessante Weise kongruent, 30% der bundesdeutschen Bevölkerung kein Vermögen oder nur Schulden haben, dann ist es interessant, dass genau diese 30% politisch auch in der Repräsentation nicht mehr auftauchen. Also der Realismus der sogenannten Politikverdrossenheit besteht in der Übersetzung der politischen Partizipation in ökonomische. Und das ist, glaube ich, die Ratio dahinter.
Wir nehmen das mal als Schlusswort des offiziellen Teiles. Ja, wir sind noch da und wir können uns auch untereinander unterhalten, obwohl unser Gast leider nach Berlin zurück muss. Ich kann noch mal den nächsten Thomasus Club ankündigen, wo ein Mensch Thema sein wird, der auch für sich Gestaltungskraft reklamiert hat, nämlich Martin Luther, der von Willy Winkler vorgestellt wird. Das ist am 8. Februar. Heute danke ich Ihnen fürs Hiersein und besonders unserem Gast Josef Vogel.
Ich schließe mich an. Dazu.
Danke sehr. Danke. Und danke dir natürlich auch.
Das ist nicht so wichtig.
Du hast jetzt nicht.
Nein,
so. Zwischen 50.
Ja, ich spiele.
Okay, dann ist gut. Ja, dann ist es gut. Dann ist es gut.